Wir schlagen Apostelgeschichte 27 auf. Apostelgeschichte 27. Gestern hatten wir den Abschnitt, wie Paulus vor den Größen der Welt das Evangelium bringt und auch dort das Wort von der Bekehrung, das Wort von der Buße, von der Umkehr aus der Finsternis ins Licht. Wunderbar, wie das Evangelium für alle Menschen die Botschaft ist, und egal, es geht nicht um uns, sondern es geht immer um das Evangelium. Und jetzt auf der Fahrt nach Rom kommt Paulus in einen schweren Seesturm. Und das ist jetzt interessant, weil ja viele Leute meinen, wenn einer im Dienst des Evangeliums unterwegs ist, dann muss es ihm immer gut gehen. Also wenn Sie den Glaubenszweifel kriegen, das ist gut. Denn das müssen Sie mal unter die Füße kriegen, dass das nie in der Bibel ist, wenn man auf den Wegen des Evangeliums geht, dass dann kein Sturm uns treffen kann und das Auto nie eine Panne hat. Im Gegenteil, der Herr zeigt seine Größe gerade darin. Und das ist in diesem Abschnitt ganz wunderbar. Ich lese aber nicht den ganzen Abschnitt. Sie kennen ja die Geschichte, auch wenn Sie heute so eine Schnäppchenreise in die Türkei machen. Ich will Sie nicht abspannen vom Langensteinbacher Höhe, aber dann kommen sie auch nach Myra, das ist ja hier noch genannt, da ist der Paulus abgefahren, Vers 5, Kapitel 27, der letzte Hafen in Asien, bevor er dann wieder erst in Malta festen Boden unter die Füße kriegt, der alte Hafen von Myra, den kann man noch besichtigen. Vers 9, da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, das ist diese Bucht in Libyen, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube, Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Ich weiß nicht, ob Sie mal Bibelarbeit oder Predigt über diesen Abschnitt bekommen. Lesen lieber Römer 8 oder andere markante Stellen der Schrift, die Geschichte vom guten Hirten, aber so ein Seesturm. Jetzt ist interessant, dass wo Mission geschieht, fortwährend solche Dinge passieren. Das werden Sie schon erleben, wenn Sie eine große Evangelisation planen, dass ganz schwere Hindernisse auftauchen. Und da meint man immer, jetzt müsste doch Gott den Weg ebnen. Im Gegenteil, es ist wie wenn Großalarm in der Hölle ist. Und noch einmal wüten die Mächte und wollen den Weg des Paulus verhindern. Er muss doch nach Rom. Gott hat doch alles vorherbestimmt. Jetzt müssen Sie mal Ihren heidnischen Glauben da oben abtöten. Der heidnische Glaube, der immer meint, da, wenn man Gott dient, klappt alles. Und das ist auch ganz schlimm, wenn Sie meinen, wenn man glaubt, wird man nie krank. Das ist heidnisch. Im Neuen Testament gibt's das nicht. Im Gegenteil. Ich sage immer, der Paulus ließ den Trophimus krank in Milet zurück. Warum hat er ihm nicht schnell die Hände aufgelegt? Das hat er wahrscheinlich. Er hat ja auch selber bei seiner Krankheit dreimal gebetet und es hat nichts erreicht. Im Neuen Testament gibt's das, dass Glaubende die Wundmale Christi an ihrem Körper tragen, weil sie ganz besonders gepeinigt sind. Und Missionare haben ganz besonders mit den Schwierigkeiten zu kämpfen. Das geht ja schon beim Visum los. Also Sie kriegen heute keinen Besucher mehr nach Deutschland rein. Das ist ganz arg schwierig. Hört jetzt von einer KEB-Konferenz, da müssen Sie alles verpflichten, für alles aufzukommen. Es gibt nur ein Wort, wenn Sie sagen Asylum, ich will Asyl, dann gehen die Türen auf. Aber sonst kriegen Sie keinen Besucher mehr rein, müssen Sie haften mit dem ganzen Hausvermögen und alles, was da kommt an Unkosten. Und jetzt so schwierig ist mit dem Visum dort reinzukommen in die Länder. Selbst zum Helfen ist fast unmöglich, heute in die Länder der dritten Welt zu kommen. Das ist eine ganze Tragik, da sitzen die besten Leute und alle Widerstände sind da. Und sie kommen nicht rein, da wo sie dringend gebraucht werden. Auch so Länder, wo ich sage, Mosambik, da hat 400.000 Menschen und kein Arzt oder so, kriegen sie einen Arzt nicht rein. Alle bürokratischen Bestimmungen und Korruption und alles, was abläuft. Und Gott könnte doch mit einem Federstrich alle Türen öffnen und es funktioniert nicht. Das größte Unternehmen aller Zeiten ist die Verkündigung des Evangeliums, die Predigt von Jesus, dem Auferstandenen, der alle Macht hat. Und in der Praxis lauter Schwierigkeiten. Also das ist wie die Faust aufs Auge. Aber so ist schon in der Apostelgeschichte geschildert. Denken Sie mal, der Paulus, Gott hat ihn doch dort bestimmt, dass es klappen muss. Warum kommen denn die Widerstände? Jetzt wäre es ganz schlimm, wenn Sie sagen, ich will daran ablesen, ob Gott das will, an den Widerständen. Dann kommen Sie nie zur Erfüllung Ihres Auftrags. Sie müssen den Auftrag Gottes aus seinem Wort haben. Wenn Sie bloß sagen, geht die Türe auf, gehe ich durch, geht sie nicht auf, bleibe ich da. Manchmal muss man auch harren und warten. Das ist ganz wichtig. Denken Sie mal, wie nachher das weitergeht bei der Urchristengemeinde, wie der römische Staat seine ganze Macht aufbietet, um dieses christliche Zeugnis zu verhindern, wie er die Christen in die Katakomben jagt, wie er sie in den Arenen vorführen lässt, mit den Löwen kämpfen. Warum denn? Damit die Kraft Gottes sichtbar wird. Nicht Menschenkraft, sondern Gotteskraft. Dass das Evangelium überhaupt laufen konnte in den ersten Im ersten Jahrhundert ist ein Wunder ohnegleichen und die Ausbreitung des Evangeliums ist ein riesiges Wunder. Weil Sie können nicht einen Menschen zum Glauben führen. Vielleicht haben Sie es bei Ihren Kindern mal probiert und dann ist gut, wenn man scheitert. Der Herr muss das tun und der hat allein die Chance, den Schlüssel, dass das passieren kann. Ich suche immer Beispiele. Das ist mir so wichtig, auch in dem Buch in Gottes Spur bleiben. Ich will Beispiele geben für den Glauben. Das ist ein ganz oberflächliches Andachtsbuch. Sie meinen, da sei tiefe Theologie drin. Sondern was immer fehlt für unsere jungen Leute, Beispiele. Können Sie an Geschichten erzählen? Jesus hat auch immer bloß Geschichten erzählt. Hat das Evangelium an Geschichten deutlich gemacht, da man es kapieren kann. Jesus erzählte dauernd Gleichnisse, um es deutlich zu machen. Und jetzt lese ich immer gern, wie waren das bei den Pionieren der Mission, dieser große Ludwig Krapp, von dem ich so gern erzählte. Gestern habe ich davon erzählt, dass er keinen einzigen zu Jesus führen könnte. 6 Jahre ist er durch Äthiopien gezogen. Seine Frau hat entbunden, sie waren bei einer Karawane. Die Karawanentreiber waren so brutale Leute, dass sie nicht mal eine Stunde warten wollten. Und er das totgeborene Kind wenigstens verscharren konnte unter Steinen, damit die Hyänen das nicht in der ganzen Brutalität, der dann in Kenia durch ungeheure Gefahren gezogen ist und immer nur als Jesuszeuge. Dieser Ludwig Krapp hat gesagt, alle großen Gotteswerke müssen sich an den Pforten der Hölle messen lassen. Das ist ein toller Satz. Alle großen Gotteswerke müssen sich in den Pforten der Hölle messen lassen. Und darum tobt ein Zyklon, das ist es nämlich, ein ganz wahnsinniges Unwetter. Und genau in dem Augenblick, wo der Bote Jesu nach Rom geht, da sind die ganzen Mächte dieser Welt los. Das ist nicht überrascht. Nicht umgekehrt. Nicht Sonnenschein, nicht blauer Himmel. Sondern da toben die Elemente und wollen das verhindern. Lesen Sie die Geschichte von Adoniram Judson, lesen Sie von Hudson Taylor, lesen Sie von Livingston. Livingston überhaupt hat immer nur gedacht, Missionar in China zu werden. Es hat Gott ganz lang gebraucht, bis er ihn auf die Afrikaschiene gesetzt hat. Das erfordert ganz große Mobilität, weil Gottes Führungen oft ganz arg schwer sind. Und Gottes Führung zu verstehen, ist ganz unheimlich schwierig. Ich war 22 Jahre alt, war mir seit dem 14. Lebensjahr an klar, dass ich Missionar werden muss. Und da war ich in Basel, da hat mir die Basler Mission nach 7 Tagen im Einführungskurs gesagt, wir schicken keine Missionare mehr. 1961 war ein Schock für mich und ich kannte keine Mission mehr. Und der Weg in die Landeskirche war für mich wirklich durchgestrichen von Gott. Heute am Ende meines Lebens merke ich, es hat doch irgendwas mit der Mission zu tun gehabt, auch wenn ich 40 Jahre Landeskirche Pfarrer war. Also Gott führt manchmal ganz komisch und es ist für uns immer wieder schwer, diese Führungen zu verstehen. Da ist eine große Hilfe, wenn wir seelsorgerlichen Rat annehmen. Es waren bei mir Brüder, die gesagt haben, das ist jetzt dein Weg und das andere legst du jetzt zurück und du sei ein Missionar hier. Ich selber hätte es nie gefunden, den Weg. Und ich bin dankbar, dass andere Menschen den Heiligen Geist haben und in der Gemeinschaft diese Führung richtig begleitet werden kann. Weil das von den äußeren Umständen ganz schlecht gemacht werden kann. Wenn etwa einer sagt, ich fühle das in mir, passen Sie auf. Was Sie da fühlen, was die Leber und die Galle und das hängt vom Frühstück ab und das hängt von vielen äußeren Umständen. Gehen Sie nie auf die Gefühle, sondern gehen Sie zu Leuten, wo Sie sagen, die kennen das Wort und die können Ihnen raten. Gerade die Langensteinbachhöhe ist ein guter Platz, auch zur Seelsorge. Helfen Sie mir in dieser Lebensfrage. Soll ich das tun? Was ist des Herrn Wille? Was soll ich machen? Und noch einmal, wie die Widerstände so groß sind, wie viele sind mit dem Schiff untergegangen? Wie viel sind durch die Krankheit dahin gerafft worden? Wenn man nochmal die Anfangszeiten der Mission sieht, da war gar keine Bestätigung drin. In Ghana, erste Goldküste damals, die ganze ersten Generation, die waren hingemäht. Und wenn das nächste Schiff kam, dann hat gar keiner mehr überlebt gehabt von den vorigen. Das war das Todesland, hat man es nur genannt, an der Goldküste, wo die Missionare so gestorben sind. Die ganze Mission war immer so ein Unternehmen, das eigentlich aussichtslos war, menschlich aussichtslos, aber der Herr hat genau aus dieser menschlichen Aussichtslosigkeit kräftig gewirkt. Ich habe heute das Thema gegeben, in menschlicher Ohnmacht und Schwäche. In den großen Gotteswerken zeigt der Herr, dass es nicht seine Leute sind und die Kraft und die menschliche Klugheit und auch nicht die Gaben, sondern er selber macht das. Er macht das in aller Hoffnungslosigkeit. Nur müssen wir das noch sehen. Warum haben die Ladung über Bord geworfen? Das war Getreide aus Ägypten. Und wenn Wasser dazu kommt, dann quillt das. Und diese Ladung, die hat natürlich die Schiffswände gesprengt bei dem Holzkahn. Es war ganz gefährlich. Da mussten die Ladung ins Meer werfen. Alles war vergeblich. Die haben ja noch gehofft. Und das Schiff ächzt und stöhnt. Das sind ja ganz wirklich gefährliche Schiffe gewesen in diesen Herbststürmen, da sich noch ins Mittelmeer hineinzuwagen. Meine Enkel sagen immer so schön, ganz cool. Das ist ja heute für die jungen Leute das Größte, ganz cool. Paulus ist nicht cool. Das gibt's nicht. Sondern wir sind Menschen von Fleisch und Blut. Er spürt die Gefahr auch. Wir haben alle unser schwaches Nervenkostüm. Ich habe große Zeugen Gottes erlebt und habe, wenn wir es aus der Nähe als gesehen haben, wie Gott denen ein ganz schwaches Nervenkostüm kann, mit ganz großen Ängsten. Auch gerade unsere großen Evangelisten, die gar nicht so waren, so hergekommen sind wie die großen Sieger, sondern angefochtene Leute bis zum Schluss. Aber die Stärke und der Mut kommt bei Ihnen und bei denen allen immer nur davon her, dass man in der Bibel liest, dass man das Wort Gottes hört und auf den Herrn blickt, so wie der sinkende Petrus. Der Herr ist da, der mich hält. Auf den blicke ich und dem traue ich. In der Welt habt ihr Angst, Johannes 16, 33. Aber seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Das ist der Grund. Wir haben Angst. Und das ist gut so. Mein erster Punkt ist jetzt nur nicht leichtsinnig und harmlos. Ich glaube, dass da ganz viel Verwechslungen bei uns heute sind, dass man sagt, du brauchst doch keine Angst zu haben. Überhaupt ist das dumm. Schon wenn den Kindern sagen, die haben Angst in der Keller zu gehen, du brauchst keine Angst zu haben. Die haben eben Angst, wenn es dunkel wird. Und beim Einschlafen. Ist ja nett, wenn man dann so ein Lämpchen hat mit so einem schwachen Lichtschein. Beruhigt ja schon so ein Kind. Man kann Angst nicht ausknipsen. Ist ja ganz ein interessantes Thema. Wenn man Lichtschalter ausnimmt. Die Angst ist ja da, sie überfällt uns. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, weil man nachts nicht schlafen kann. Das ist eigentlich gar nicht schlimm, wenn man nachts wach liegt. Der alte Mensch braucht ja nicht mehr so viel Schlaf. Das hören Sie nicht gerne, aber es ist so. Darum liegt man auch viel wach und da kann man, sondern weil man schwere Gedanken und Ängste hat, das ist das Schlimmste. Und dann hilft nur noch Beten. Dass man zum Herrn flieht und dann schlafen Sie über Ihrem Beten ein. Machen Sie es mal so. Ganz wunderbar. Oder sagen Sie einfach Liedverse und Bibelworte sich vor. Damit in den Ängsten kann man nur fliehen zum Herrn. Dumme haben keine Angst. Und Christen sind nicht dumme Leute. Sogar die Kälber, die zum Schlachthof geführt werden, spüren, was auf sie zukommt und brüllen ganz schlimm. Wenn die Tiere schon spüren, was auf sie zukommt, Menschen sollten wach die Gefahren sehen. Denn der Paulus hat die anderen gewarnt, das ist Christenart. Mit der ganzen Klugheit zu sagen, Leute, das Unternehmen ist riskant. Ich kann das nicht hören in der Gemeinde, wenn diese Trostsprüche kommen, ach, der Herr ist groß und wird alles gut machen. Nein, wir wollen den Leuten auch sagen, es wird nicht leicht werden. Wird nicht leicht werden, es wird viel gefordert werden. Und da geht's durch schwere Stürme hindurch. Kommt auch in unseren Liedern immer so. Wir wollen das Risiko sorgfältig einschätzen. Also an den zwei Punkten möchte ich immer gern betonen. Das eine ist etwa heute, sind eine ganze Reihe von Missionswerken vom Konkurs bedroht. Und wenn ich einen Brief kriege, wo um Geld gebettelt wird, fliegt er bei mir im Papierkorb, weil das keine Sprache des Glaubens ist. Ein Missionswerk kann er überlegen, können wir unsere Sache reduzieren, können wir uns umändern. Es muss nicht jede Neubau durchgezogen sein und nicht jede große Planung gemacht sein. Und vor allem kann man nicht sagen, ja, ich habe einen großen Glauben. Jesus hat gesagt, wer was bauen will, der muss sich hinsetzen und rechnen, ob er es habe, hinauszuführen. Da hat Jesus nicht vom großen Glauben gesprochen. Der große Glauben kommt erst da, wo ich wirklich unverschuldet in große Risikos komme. So sehe ich es aus der Schrift. Aber viel ist leichtsinnig, dass man mit dem Fremdwort sagt, ein Hasardeur, der wie ein Spieler alles auf eine Karte setzt und nachher auf die Nase fällt. Das kann man eben nicht tun. Wir haben mit einem unserer Mitarbeiter Schwierigkeiten gehabt. Da ist ein brasilianischer Missionskollege, ist durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Jetzt sind Krankenkosten bis heute in Höhe von 22.000 US-Dollar angefallen. Und er sagte, aber die brasilianischen Missionare machen aus Grundsatz keine Krankenversicherung. Und da kann ich aus der Haut fahren, weil ich sage, das ist nicht geistlich richtig. Dann brauche ich auch nachher nicht noch mich ausfliegen lassen mit dem Flugzeug und das teuerste Klinikum. Da kann ich ins Bett liegen und sagen, der Herr wird mich heilen. Aber dann kommt man in die andere Seite, zahl du jetzt die Krankenkosten. Ich kenne in Stuttgart eine treue, fromme Frau, weit über 80, die hat Landwirtschaft gehabt, hat auch nie eine Krankenkasse gehabt. Jetzt braucht sie Dialyse. Jeden Tag das Geklage, ich muss alles selber zahlen. Ja, soll doch ein Haus verkaufen, das sie hat. Das hat sie in der Zwischenzeit angespart mit ihren Krankenbeiträgen. Das wäre bei Ihnen auch fast rausgekommen. Also, verstehen Sie, Christen machen auch Versicherungen und das ist kein Zeichen von Kleinglauben, sondern es ist leichtsinnig, wenn ich keine Versicherung mache. Wir machen sogar, wenn ausländische Gäste kommen, kann man ganz geschickt eine Tagesversicherung abschließen für die Ausländer. Das wäre ja furchtbar, die würden hier einen Hirnschlag kriegen und da jahrelang in der Klinik liegen. Wer will denn das bezahlen? Wir brauchen Feuerversicherungen und wir brauchen sonstige Versicherungen. Und wer dann sagt, das mache ich nicht, also ich halte das nicht für eine Art, die man mit dem Glauben verrechnen kann. Ich weiß, das war damals, als die Feuerversicherung eingeführt wurde, war das ein großes Thema, ob das mit dem Glauben geht. Ich denke, das ist nicht ein Unglaube. Wir sind auch dankbar für die Ärzte. Die Frage, ob wir uns an allem an die Ärzte hinhängen, Aber so wie jetzt in Stuttgart, da in einer großen Evangelisationskampagne, auf großen Plakaten gemacht, weg mit allen Medikamenten, Jesus heilt. In diesem Gegensatz wollte ich es nie sagen. Wir wollen die Ärzte benutzen, weil sie eine Gabe Gottes sind. So steht es auch in Jesus Sirach und so weiter. Wir können viele Beispiele dafür nehmen, auch wenn wir viele Wunder erlebt haben. Aber das menschliche Planen gehört dazu, weil auch Paulus etwas sagt, ihr dürft jetzt nicht raus. Verstehen Sie? Er sagt nicht, ich habe einen großen Gott und dann stürzen wir uns in den tollsten Zyklon. Das ist nicht wahr. Auch Christen müssen überlegen, planen, Vorsicht üben, umsichtig sein. Deshalb ist der Abschnitt ganz arg hilfreich. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie mal die Sprüche auf. Sprüche 1 von der Weisheit. Die Weisheit sagt, wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, und wenn ihr fahren lasst meinen Rat, den Rat der Weisheit, und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück. Jetzt sind wir beim Vers 26. Dann will ich auch lachen bei eurem Unglück. Und euer Spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet, wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr fürchtet, und euer Unglück wie ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt, wenn man die Weisheit in den Wind schlägt. Das ist ganz wichtig, Christen sind auch weise Leute, wir sind glaubende Leute, aber auch weise Leute, das gehört auch dazu. Wir müssen umsichtig sein und drüber nachdenken und planen, übrigens auch in Geldplanungen. Wir müssen richtig verantwortlich umgehen als Haushalter. Bloß da sehen wir wieder in dem Abschnitt, die Geldgier ist vom Übel. Warum will denn der Kapitän unbedingt noch aufbrechen in die Herbststürme? Weil er Geld verdienen will. Das ist schlimm. Der Paulus sagt, es geht nicht um Geld, um Gewinn, sondern es geht darum, das Risiko richtig einschätzen. So, jetzt kommen wir ans Nächste. Was ist denn diese Geborgenheit, die Paulus in diesem Seesturm hat? Also es ist keine allgemeine Missachtung der Gefahr, es ist nicht Leichtsinn, bodenloser Leichtsinn, das gibt's für Christen nicht. Deshalb impfen wir auch Missionare, wir wissen auch die Gefahren, soweit sie gehen, abzuschätzen, einzuplanen, wir geben ihnen Medikamente mit. Und wir müssen es heute mal sagen, heute ist die Gefährdung der Missionare auf ein Minimum beschränkt. Das ist nie mehr zu vergleichen mit früher. Was haben wir schon die Rettungsflugwacht gehabt? Das ist die Versicherung, die lohnt sich. Bei uns kriegen wir sogar von der Berufsgenossenschaft gezahlt. Das ist ungeheuer, da bricht ein Flugzeug auf mit einem Arzt, mit Krankenpflegern, teilweise 2 Tage unterwegs, nur um eine schwangere Mutter zu bergen oder einen Mann mit einer Nierenkolik und ihn hier in die beste Klinik nach Frankfurt oder wohin zu bringen. Das ist schon toll. Wie viele unserer Leute haben das schon in Anspruch nehmen dürfen und wir mussten keinen Pfennig dafür bezahlen. Das zahlt alles Berufsgenossenschaft oder eine Versicherung bei der Rettungsflugwacht. Das ist wunderbar. Aber auch sonstige Hilfen, die Gott schenkt, auch dafür wollen wir dankbar sein, obwohl wir täglich das Gebet brauchen. Das wird ja deshalb nicht weniger. Sondern jetzt, Menschen können in dieser Not, um die es jetzt geht, in die Paulus unverschuldet hineinkam, nicht helfen. Das ist immer wichtig. Menschenhilfe ist umsonst. Lobe den Herrn, um meine Seele, in dem schönen Choral hat Herrn Schmidt, der nachher bei Franke war, ein Vers gedichtet, Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und sinken wieder. Auch die Fürsten dieser Welt, die Mächtigen können nicht helfen. Das ist ganz wichtig. Es gibt so viele Situationen, wo wir spüren, die Ärzte wissen nicht mehr weiter. Und jetzt ist alles verloren. In der Situation ist das Missionswerk dauernd. Ob das politische Umstürze sind, ob das Feindschaft ist, Untreue von Mitarbeitern, was weiß ich. Und woran klammert sich denn Paulus da? Mitten in den Stürmen. Nicht bloß, dass er an Gott glaubt, das glaubt der Heide auch, an irgendeinen Gott. Sondern, dass er die Zusage Gottes hat, nicht bloß durch den Engel, sondern das war ja seine Berufung. Du musst nach Rom. Und Gott will das. Und darum bin ich unbesorgt, weil es um meinen Auftrag geht. Es geht also nicht um unsere privaten Wünsche. Das machen die Heiden auch, dass sie Gott ermüden wollen mit ihren Gebeten. Herr, du musst mir helfen. Sondern es geht um deine Sache in der wir drinstehen, lass doch deine Sache nicht untergehen. Und darum wird das nicht vergeblich sein. Das sagt er hier, Vers 24. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Die große Ruhe und Sicherheit kommt in den Stürmen unseres Lebens und ganz besonders auch in den Dienst für unseren Herrn aus dem Wort Gottes. Und es ist ganz wunderbar, wie das kommt in diesen schwierigen Augenblicken. Wir haben zwei Mitarbeiter, die eine Familie, die in Jalalabad ist und eine in Mazar-i-Sharif in Afghanistan, die auch zusammen mit den Shelter-Now-Leuten oft Gottesdienst gefeiert haben, der schwierigsten Zeit der Taliban-Willkür in Afghanistan drin waren. Und es ist immer interessant, wenn man das so hört, wenn die Leute das heute so erzählen, wie sie von einer großen Ruhe plötzlich waren, obwohl im Radio kommt, wer mit einer christlichen Schrift erwischt wird, kommt 5 Jahre ins Gefängnis, wer heimlich Christ geworden ist, wird gehängt. Sagt, wir, und zwar die Angst irgendwo weggenommen. Und das ist der Herr, dass er im rasendsten Getümmel die Heiterkeit des Glaubens schenkt. So heißt er im Lied von Philipp Spitta. In dem rasenden Getümmel gib uns Glaubensheiterkeit. Die Gelassenheit des Glaubens und der Friede, ich stehe in meines Herrn Hand und ich kann es jetzt wirklich ihm ganz überlassen. Gerade diese Situationen, das war der Boxeraufstand in China oder was es so ist, und das meiste kommt ja unvorhergesehen. Die Arztfamilie aus Karlsruhe, Rüppur, wo die Frau des Arztes, eine Tochter vom Pfarrer Dr. Hahn ist, da erzählte mir gerade am Sonntag der Vater, wie ich dort predigte, wie 5 Räuber über ihre Mauer klettern, mit schweren Macheten bewaffnet. Und das war so riskant, dass der Nachtwächter bloß noch einen Pfiff machen kann und türmt. Das ist immer so, die Nachtwächter, entweder stellen sie sich schlafend oder hauen ab. Denn die können ja auch nicht mit 5 Leuten sein. Nachtwächter, das ist auch keine Hilfe, weil man mit Menschen auch da nichts mehr hat. Und die haben selig weitergeschlafen, nichts gemerkt. Offenbar war es so, dass der, haben die gemeint, der benachrichtigt irgendwie, versucht es menschlich zu erklären jedenfalls. Die sind über die Mauer gekommen, haben ihren Überfall bleiben lassen, obwohl der Nachtwächter weg war. Was Gott da getan hat, das ist immer wieder für uns ganz verwunderlich, wie Gott dann manchmal eingreift. Aber es passiert natürlich auch furchtbar viel. Und trotzdem, bis hin zu all diesen schrecklichen Dingen, die auch geschehen, dass wir wissen, der Herr ist da mit seinem großen Frieden. Warum? Auch meine Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Auch wenn er das geschehen lässt, wie jetzt in den Verfolgungen in Nordnigeria, weiß ich, dass der Herr seine großen Zusagen gibt und alle einlöst. In den großen Leiden und Schmerzen dieser Welt. Wenn wir einmal die Worte angucken, die in der Bibel von der Angst drinstehen, dann wird die Angst nie klein geredet, sondern sie wird ernst genommen. Du tröstest mich in Angst, Psalm 4, Vers 2. Dann ein Psalm, der so von der Angst redet, wie es wahrscheinlich kein Dokument in der Weltliteratur gibt. Das hat der Professor von Bayer in Heidelberg gesagt, ein Psychotherapeut. Es gibt in der ganzen Weltliteratur nichts wie den Psalm 22, den Jesus noch im Sterben am Kreuz gebetet hat. Und da kommt, sei nicht ferne von mir, denn Angst ist mir nahe. Das ist auch die Todesangst, die wir einmal empfinden werden. Psalm 25, Vers 17, die Angst meines Herzens ist groß. Psalm 31, Vers 10, Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Dann kennen wir den Vers, deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an die gelangen. Psalm 32, Vers 6, Vers 7. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Psalm 71. Du lässt mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig. Das ist das Wunderbare. Der Herr führt uns durch die Angst durch. Eine Liebenzeller Schwester in Bangladesch hat dort weitergemacht, wo einst ein Missionar auf grauenvolle Weise ermordet wurde mit der Maschinenpistole von Räubern. Und das ist so, da gibt's kein Handy und kein Telefon, das dauert Stunden, bis Polizei kommt. Und ich habe die einsame Schwester gefragt, haben Sie nie Angst? Und hat sie gesagt, höchstens eine halbe Stunde immer wieder. Schön gesagt. Gell? Dann hast du mal wieder durch, bis ich wieder im Wort wieder die Ruhe und den Frieden habe, wenn die Angst kommt, wenn man das Knacken hört und dann schleicht jemand ums Haus rum und was kommt jetzt? Höchstens eine halbe Stunde. Schön gesagt. In der Angst rief ich den Herrn an, Psalm 118, und er hörte mich und tröstete mich. Jesaja 8, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Römer 8, Vers 35, Trübsal oder Angst, es kann mich nicht von der Liebe Gottes scheiden. Jetzt ist der Blick des Glaubens in der Angst nötig, gerade auch etwa in schwerer Krankheitsnot, die Gott zulässt, auch bei uns, dass wir dann uns trösten in der Gewissheit, Jesus ist da und gibt mir seinen Frieden. 1. Korinther 12, ich bin guten Muts in Ängsten, sagt der Paulus. Auch in Ängsten bin ich guten Muts. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Das heißt, wir geben nicht auf, wir kommen nicht unter die Räder. Wir gehen durch die ängstlichen Prozesse unseres Lebens hindurch. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Ich wollte Ihnen noch, gerade weil die Zeit bleibt, das noch einmal erzählen vom Zinzendorf, weil man es immer wieder an diesen Beispielen vielleicht schön klar machen kann. Sie wissen ja, wie der Zinzendorf mit seiner Mission begonnen hat. Es hing ja damit zusammen, dass er in Herrnhut kein Bleiberecht mehr hatte. Schon zuvor hat er diese mährischen Brüder ausgesandt, kann man sich immer leicht merken. 1700 ist der Zinzendorf geboren, also im Alter von 34 Jahren sind seine Boten in die Karibik hinausgegangen. Dass das Westindien heißt, das war ja die Verwechslung vom Kolumbus, dass er gemeint hat, er sei in Indien. Indien liegt also in Amerika, in der Karibik. Und dort sind die Missionare hinaus, zunächst auf die Insel St. Thomas und dann St. Croix. Sie hatten nur Zelte, die ersten Boten, und dann kam die Malaria bei den heftigen Regenfällen. Von den 18 Missionaren waren nach einem halben Jahr nur noch 9 am Leben. Und als der Zinzendorf die Todesnachricht erhielt, hat er dieses Lied gesungen. Ich sage, also heute ist das gar nicht mehr vergleichbar. Aber wir wollen uns daran erinnern an die alten Zeiten, weil heute ist so ein großer Schutz und eine Fürsorge da. Es wurden 10 dahingesät, als wären sie verloren. Auf ihren Beeten, also auf den Gräbern, aber steht, das ist die Saat der Mohren. Das ist die Saat des Reiches Gottes, dass ihr Leib in die Erde hineingelegt wird. Dann wurde eine neue Missionsgruppe ausgesandt und von 29 Missionaren sahen nur 8 die Heimat wieder. Alles ist gescheitert. Und dann wurden die letzten Überlebenden auf St. Thomas wurden noch von den dänischen Siedlern eingesperrt. Und als das dann zu Zinzendorf kam, da hat er gesagt, dann gehe ich hinaus. Denn ihm war in Herrnhut das Bleiben nicht mehr möglich. Und dann hat einer gesagt, ja, was ist dann, wenn du rauskommst und die sind alle tot, dann sagt er, dann sind wir da und machen weiter. In dieser großen Unbekümmertheit hat sich dann die Vollmachten geben lassen. Der Anlass war ja, dass einer seiner Missionare eine Mulattin geheiratet hat, die auch noch eine geschiedene Frau war. Für alle, die in diesen Themen so schnell die Klarheit haben, für Zinzendorf war das alles kein Problem. Er hat ja, wie dann das Gefängnis geöffnet wurde, weil er die Vollmachten des dänischen Königs mitbrachte, war ja mit all den verwandt als Reichsgraf, haben sie die Gefangenen aus dem Gefängnis gelassen und Zinzendorf ging zunächst auf die Mulattin zu und gab ihr einen ritterlichen französischen Handkuss. Das war in der damaligen Welt des Rassismus völlig undenkbar. Für die dänischen Siedler, der Zinzendorf hat immer gewusst, wo der Wert des Menschen liegt. Und er hat den Menschen geliebt. Aber ich wollte noch weiter sagen, als er dann hinausgereist ist, ist noch wie er in Europa war, seine 5-jährige Tochter gestorben, seine Frau hat ihn gar nicht mehr erreichen können. Es war alles so dagegen. Und er ging hinaus und hat gesagt, ein Diener Christi stirbt nicht, weil er an einem ungesunden Ort lebt, sondern er geht zu seiner Ruhe ein, wenn des Herrn Stunde dazu schlägt. Auch in all diesen Gefahren bestimmt das Gott bei seinen Leuten, wenn er sie heimholt und nicht das Klima. Er hat von seinen mährischen Missionaren immer gesagt, es waren ja Flüchtlinge, die böhmischen Flüchtlinge aus der heutigen Tschechei, Gens Eternat, ihr seid dann so starke, mutige Leute, die das gemacht haben und die da hinausgegangen sind. Zwei der Missionare, die sind mit einem Schiff ausgereist, ein Segelschiff, das auf den Riff aufgelaufen ist. Und dann sind die Besatzung ist getürmt und die blieben allein auf dem Schiff zurück. Und dann wussten sie nicht, wie sie retten sollen, weil die Brandung war so voll, man hat das Schiff vollends zerschlagen. Und da war der Bruder Feder und Israel hieß der, Gottlob Israel. Und die haben gesagt, es gibt nur eine Rettung, wir lassen uns kurz runter in den Wellentälern und gehen auf so einen Felsbrocken und versuchen uns da hochzuziehen, in so ein Land zu kommen. Und der Erste, der rüberspringt, ist der Bruder Feder und springt auf so einen Felsen rüber und rutscht natürlich auf dem glitschigen Felsen ab und dann kommt die nächste Welle und zerschlägt ihn. Und der andere steht oben noch auf dem zerschlagenen Schiff und sieht, wie sein Freund und Bruder in den Wellen zerschlagen wird, der Leichnam geht hier. Und dann haben sie ihn später gefragt, was hast du in diesem Augenblick gedacht, als du den Leichnam deines Bruders da im Wasser saß? Dann hat er gesagt, ich habe das Lied von Zinzendorf gedacht. Wo seid ihr, ihr Mauerzerbrecher? Wo sieht man euch? Die Felsen, die Löcher, die Inseln der Heiden, die tobenden Wellen sind eure von Alters bestimmten Stellen. Es waren kranke Leute, die da ausgezogen sind, aber im Vertrauen auf den Herrn und nicht leichtsinnige Leute, dass wir es recht verstehen. Gerade eine dieser Missionare, wie man gesagt hat, gehst du nach Labrador? Und hat er gesagt, ja, wenn man mir Schuhe kauft. Die ist nur barfuß gelaufen im Eis in Labrador. Verstehen Sie? Aber so hat eigentlich dieses große Werk der Mission in Schwachheit angefangen und mit großem Gottvertrauen. Und wir wollen uns jetzt nicht an den Äußerlichkeiten aufhalten lassen, in diesen ganzen Gefahren, die hier drohen, sondern sagen, heute, ich darf mit der Gegenwart des Herrn rechnen. Der Herr ist in seiner großen, mit seinem Frieden da und mit seiner großen Geborgenheit, die er uns gibt. Und jetzt ist auch noch schön, wie der Paulus den anderen Seeleuten Mut macht. Nicht nur, dass er weiß, der Herr wird mich behüten, sondern weil er das Wort Gottes kennt, kann er diesen gottlosen Matrosen sagen, ihr werdet nicht umkommen. Seid unverzagt. Wie kann er das sagen? Weil er das Wort Gottes hat. Und das ist auch schön, dass wir als Glaubende andere segnen können. Auch gottlose Leute und sagen, der Herr ist da. Ist für andere Leute schon mal interessant, auch gerade bei so Krankenbesuchen ist das schon wichtig. Der Herr kennt sie und der Herr kümmert sich um sie. Sie dürfen mit ihm rechnen, mit seiner Gegenwart. Was das für die Seeleute waren, wie er das ganz vorsichtig sagt, dieser Gott, dem ich diene, das haben die Heiden verstanden. Da ist einer, der dient Gott. Und dass von diesem Leben noch ein Trost für andere ausgeht, in unserer Welt herrscht eine ganz große Angst. Heute am Tisch hat einer dort von den Brüdern gesagt, wie das noch sein kann mit dem Terrorismus. Wir sind ja wie auf einem Vulkan. Ich will jetzt gar nicht die Gefahren noch mit gestohlenen Atombomben und so weiter beschwören. Dieser Jude, der bei uns war, jesusgläubige Jude, hat gesagt, die Amerikaner wissen nicht, was Terrorismus ist. Das wird in Irak so schlimm werden, dass sie sich Indochina zurückwünschen. Der Terror, mit dem Israel ja seit vielen Jahren lebt, den man nie packen kann. Und wir wissen gar nicht, welche Bedrohungen auf diese Welt zukommen, wenn unsere Welt schon vor der Erderwärmung Angst hat. Im Moment friere ich so. Ich glaube gar nicht, wenn Erderwärmung in diesem Jahr, es war letztes Jahr ein heißer Sommer, aber wenn die schon vor SARS so Angst hat, keiner redet heute mehr von SARS, das ist ja wie Hysterien, was über die Leute weggeht. Wenn es da mal wirklich ernst wird, wenn da mal Zehntausende sterben, wie es in der Offenbarung steht und so, was es für ein Schreien gibt, dass wir auch wissen, den Menschen wieder sagen, wir wissen, was das bedeutet, dass wir einen Herrn Jesus haben, der Trost in allen Gefahren. Für mich war es als Kind wunderbar, ich bin ja im Krieg aufgewachsen und 1943, 5 Jahre alt, das vergesse ich nie, Bombenangriff im September auf Stuttgart. Und der Luftschutzwart, das war so mein Idol mit 5 Jahren, die Kuppel hat mir so gefallen. Der hat so eine breite Kuppel gehabt und so einen Gürtel. Und die Schuhe haben so geknarrt, das Leder, das war mir irgendwie ganz groß männlich. Und der lag auf dem Boden und brüllt alles vorbei, es hat eingeschlagen. Es hat natürlich überhaupt nicht eingeschlagen gehabt, der hat Nerven verloren. Ein bisschen weiter waren 70 Menschen tot im Keller. Aber die Wände wackeln, wenn man das richtig sieht, wie das zittert bei den großen Luftminen. Der traditionelle Krieg war auch nicht so viel humaner als der Atomkrieg, das wir es auch noch wissen. War eine kleine Schwester geboren, da hat man gemeint, die wäre verstickt in dem Staub. Da kam gar kein Laut mehr raus. Und da hat die Mutter mit uns den 23. Psalm gebetet. Das war für mich so das ganze Leben so ein Trost, ein Glauben der Mutter, die in dem Toben der Welt betet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts wackeln. Und gerade, nicht, dass man dann immer Sonnenschein hat, sondern gerade wird man es erleben. Ich behaupte ja, der David hat den 23. Psalm in der Wüste Juda gedichtet, als der Saul im Hintertreiben war, als alles verloren war. Wenn es uns gut geht, da haben wir nur oberflächliche Gedanken. Das können wir nur erleben in den Ängsten. Und für mich war es immer auch in meinem Pfarrdienst so herrlich, wenn man zu den Schwerkranken ging, was diese Leute an Glaubenserfahrungen plötzlich einem mitgeteilt haben. Das kann man von Gesunden gar nie hören. Wie die sagen, wie Jesus nahe ist, wie sie einen Frieden haben, wie die Angst von ihnen weicht, wie sie Geborgenheit haben, weil der Herr das schenkt und alle seine Verheißungen einlöst. Wir, als die Gesunden, meinen immer, das kann man doch nicht verlangen. Doch. Eins der mächtigsten Zeugnisse, das je in unserer Hofhager Kirche verkündet wurde, war eine Frau, die haben wir nur über unsere Kassetten kennengelernt aus dem Raum von Heilbronn. Und da sind die Kassetten nur hingegangen, weil ein junger Student ganz schrecklich durch so Nervenlähmung ganz qualvoll gestorben ist und hat immer noch die Kassetten hören wollen. Und da kam die Frau dazu, deren 5-jähriger Sohn wurde vor ihrer Haustür vom Kieslaster überfahren, war tot. Und die hat in unserem Gottesdienst vom Trost des Glaubens gesprochen. Eine Frau, die über diesem zum Glauben kam. Überm Leid. Das ist ja gar nicht wahr, dass man über die Wohltaten Gottes zum Glauben kommt. Da sind wir ja meist blind dafür, sondern oft durch die schweren Führungen Gottes, weil man da erst die Kraft seines Wortes erlebt. Und darum ist das so wichtig, wie auch ein Segenstrom ausgeht, wenn wir selber durch schwere Zeiten geführt werden. So sagt St. Paulus im 1. Korintherbrief, damit wir trösten können mit dem Trost, den wir selber bekommen haben. Die Leute sind ja ganz empfindlich gegen Sprüche. Ganz empfindlich. Wenn es uns so ölig leicht von den Lippen kommt. Aber wenn sie spüren, doch, der hat es durchgemacht. Der liegt da und der spricht von dem, was er selber erlebt hat. Und darum ist die Geschichte doch wichtig. Also kein Leichtsinn, nicht oberflächlich werden, die Gefahren einschätzen. Aber es ist noch wunderbar, wie der Herr wirkt, auch in den schrecklichen Gefahren. Und wie er dann seine Leute wirklich durchbringt. Uns interessiert es ja, sind dadurch Seeleute zum Glauben gekommen? Bleibt ein Geheimnis drüber. Wir wollen auch nicht erfolgsorientiert denken. Es ist herrlich, wie der Herr seine Leute führt, wenn nur etwas herauskommt zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Gottes Hilfe steht nicht auf wackeligen Füßen. Auch wenn wir meinen, es gäbe keinen Ausweg mehr, Gott hat noch viele. Das ist wichtig. Und um uns leben so viele angefochtene und schwermütige Leute. Gebt ihnen das, den Trost des Evangeliums weiter. Sie brauchen das Wort der Ermutigung und des Zuspruchs mitten in einer furchtsamen Welt. Wir wollen beten, Herr Jesus. Wir wollen dir danken, dass deine Hand nie zu kurz ist, gar nie. Und dass du alle Situationen ganz in deiner Hand hast. Verzeih uns, wenn wir einen so kurzen Glauben haben und so wenig von dir erwarten. Herr, bewahre uns vor so einem Leichtsinn, vor Oberflächlichkeit, aber bewahre uns auch vor diesem grübelnden Sorgen. Gib uns wieder diese Mitte in deinem Wort, diese Stille vor dir, wo wir einfach deinem Wort glauben und Amen dazu sagen. So sei's. Wir glauben dir und wir vertrauen dir. Amen.